Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen-Podcast Nummer 590 an einem Montagabend mal wieder aus dem Studio Frankfurt und aus dem Gegengrüße nach Friedrichshain. Hallo Hans-Martin und auch nach Berlin.
Hallo.
Hallo Nadine.
Das ist die leichte Zeitverzögerung, die in der Luft steht. Guten Tag.
Nee, die Lücke war, ich war mir nicht sicher, ob er gleich weiterredet und oder nicht. Die Lücke war nicht war ambivalent.
Ja, die kam vor allem daher, dass ich euch aus Versehen in der falschen Reihenfolge begrüßt habe, als ich eigentlich
das
dachte.
Das machst du immer.
Das lag tatsächlich daran, dass ich mir nicht sicher war, in welchem Stadtteil ich dich begrüße. Und deswegen
dann nehmen wir erstmal das sichere.
Schneller eingefallen ist. Von daher keine böse Absicht. Ja, aber das auch schon die ganze der ganze Cast, der euch heute hier in dem Podcast begrüßt, weil Familie Wiebrich leider nicht zugegen ist, die anderen auch alle sich heute leider nicht beteiligen können und deswegen sind es jetzt wir drei, die besprechen. Ich war ja jetzt auch schon länger nicht da, von daher müsst mich vielleicht auch ein bisschen abholen, müsst mir
das
so ein bisschen erzählen.
Das ist Daniel übrigens, für die, die ihn nicht kennen, die Jüngeren unter uns.
Genau. Ja. Hi.
Hallo Daniel, wir reden hier über Fußball, vor allem über Spiele vom 1. FC Union Berlin.
Ja. Müssen wir müssen erzählen, was in der Zwischenzeit passiert ist, wer diese ganzen Spieler sind. Ich kenne ja
Previously on Textilvergehen.
Ja. Aber
das Team hat sich nicht groß verändert, das Podcast-Team, nur dass du da auch Bescheid weißt.
Ja. Und da sprechen wir heute natürlich nicht über das Team, sondern über die Teams. Nämlich über einen Auswärtssieg und noch einen Auswärtssieg. Der erste mit 5:0 in der zweiten Bundesliga der Frauen in Ingolstadt. Und dann auch noch ein 2:0, wie ich bei der Radioübertragung gelernt habe, der höchste Saisonsieg bis jetzt für die Männer des 1. FC Union Berlin in der ersten Bundesliga.
Ja. Was bei 8:4 Toren nach 7 Spielen jetzt passt.
Und das war das erste, der erste Auswärtssieg. Seit
Ewigkeit.
Seit Hoffenheim.
34 oder so.
Ungefähr, ja.
Seit 1896.
Mehr als 200 Tage auf jeden Fall. Ich habe es nicht mehr ganz im Kopf.
248?
Ja. So wo ist um und bei. Ja. Genau, da aber kommen wir gleich zu, sondern fangen erstmal mit diesem Spiel in Ingolstadt an, was, ich habe gerade schon gesagt, 5:0 Sieg, ja, ziemlich eindeutig ausging. Hans-Martin, du hast das Spiel gesehen, war es denn auch so eindeutig?
Ja, völlig. Das hat, also zumindest die erste Halbzeit waren die Ingolstädterinnen komplett überfordert. Also das war so wirklich ein Klassenunterschied und das war, glaube ich, ganz, ganz gut. Auch haben ja auch die Corinna Janisch hat das ja auch nach dem Spiel gesagt. Das war auch ganz gut, dass sie so früh in Führung gegangen sind, nachdem ja im letzten Wochenende eben die erste Saisonniederlage oder die erste Niederlage auch seit Menschengedenken quasi hingenommen werden musste. Man hatte deutlich das Gefühl, dass die Mannschaft da Wiedergutmachung betreiben wollte und sind sehr intensiv ins Spiel reingegangen und die Ingolstädterinnen haben da wirklich, wirklich wenig Sonne gesehen. Hm. Zweite Halbzeit war ein bisschen weniger dominant, aber insgesamt komplett ungefährdet.
Ja, kann man so unterschreiben. Ich fand aber auch, dass schon auch geholfen hat, dass es sehr schnell die Führung ja gab, dann, dass man auch das 2:0 noch nachgelegt hat. Da kann ich mich jetzt auch nicht mehr an so viele andere Chancen erinnern, die da dazwischen ungenutzt verstrichen gewesen wären. Also man war schon noch effizient und hat dann aus der Feldüberlegenheit, die man schon auch hatte, dann aber auch das Maximale gemacht, finde ich. Und damit die Überforderung und die Verwirrung oder Verunsicherung, die Ingolstadt anzumerken war, damit auch so ein bisschen ausgelöst, fand ich.
Ja, das ist gut möglich. Das spielte denen sicherlich in die Karten, aber trotzdem, es war auch, okay, die allererste Chance war ja gleich in der ersten Minute, als quasi vom Abstoß weg hinten schon, ich glaube, es war Antonia Halverkamps. Man sieht leider in dieser Sporttotal Kamera und dann noch in Kombination mit den gelben Trikots, die roten Rückennummern wirklich, wirklich schlecht. Also ich orientiere mich dann so ein bisschen an Position und Haarfarbe. Das hätte schon ein Tor sein können und dann fiel das erst 1:0 ja auch gleich in der dritten Minute. Aber trotzdem sind die Ingolstädterinnen mit der gesamten physischen Spielweise überhaupt nicht zurechtgekommen. Das war schon ein deutlicher Unterschied, fand ich.
Ja, und ich fand auch, dass man gesehen hat, dass sobald bei Union es mal schnell ging, dass auch die Gegnerinnen überfordert. Nicht nur in dem Spiel, habe ich das Gefühl, sondern ich habe generell in der auch in der zweiten Liga jetzt noch das Gefühl, wenn Union im Mittelfeld klar an den Ball kommt und dann schnell umschaltet und ins Passspiel kommt, dann ist es eigentlich relativ oft so, dass es dann zu schnell für die Gegnerinnen geht und dass man dann auch relativ zuverlässig sich durchkombinieren kann. Da ist dann halt noch die Quote der Ballbesitzphasen, in denen man in diesen Moment reinkommt. Die ist dann noch unterschiedlich gut von Spiel zu Spiel und von Phase zu Phase. Aber so, dass man die grundsätzliche Qualität sozusagen hat, um das zu schaffen, das finde ich ist schon immer relativ durchschlagend. Da sind natürlich auch bestimmte Spielerinnen, die dafür verantwortlich sind, die in dem Spiel ja auch durchaus mitprägend waren, die halt dafür sorgen, dass das so ist. Aber da sieht man halt sowohl, dass da auf Teamebene in den besseren Momenten schon einiges gut funktioniert und als auch, dass einfach die individuelle Qualität, die Union da auf den Platz bringt, auch für diese Liga noch schon ziemlich groß ist.
Und andererseits, also da stimme ich dir völlig zu, und andererseits habe ich das Gefühl, dass da auch noch das größte Verbesserungspotenzial ist, weil auch gegen Frankfurt war das zu sehen, häufig dann noch diese Pässe nach vorne noch ein bisschen zu ungenau kommen oder zu schlecht getimt, also wo man sieht, es sind sozusagen prägefährliche Situationen, die dann aber häufig nicht eintreten. Und wenn man das noch ein bisschen besser gestaltet, dann wird das, glaube ich, wirklich schwer, gegen die Mannschaft zu bestehen. Also dann, da ist schon sehr viel da, und es ist aber auch noch, und das ist eigentlich ganz schön und stimmt optimistisch, auch durchaus konkretes Verbesserungspotenzial da. Und was gänzlich von der anderen Seite dazu kommt, ist, dass eben die Standards weiter gefährlich sind. Das waren jetzt hier jetzt 3 Tore nach Ecken, und insgesamt hatte man bei den Ecken immer das Gefühl, dass die zumindest für Chaos und Unruhe im Ingolstädter Strafraum sorgten. Und wenn man das beides zusammenbringt, also wenn du Standardstärke hast, und da gibt es ja diverse Spielerinnen, die da gut drin sind, sowohl mit den Freistößen oder die Standards zu treten, als auch die zu verwandeln, dann ist das schon ein ziemlich, ziemlich robustes Gesamtpaket.
Ja. Du sprichst an die Ecken. Es waren ja die ersten beiden Tore und das vierte, das jeweils danach fielen. Das sind auch so Szenen gewesen, wo es teilweise gar nicht immer die erste Aktion bei der Ecke war, sondern Bälle halt schlecht rauskamen, dann da nochmal Druck gemacht wurde, ein bisschen gestochert wurde und dann jemand einen gefährlichen Abschluss hingekriegt hat. So war es zumindest beim 2-0 und beim 4-0, was dann nach 71 Minuten fiel. 3-0 war schon in der ersten Halbzeit. Ja, das war auf jeden Fall was, wo man gesehen hat, vielleicht auch so ein Verunsicherungsaspekt oder so ein genereller Überforderungsmoment bei Ingolstadt, dass es da eigentlich immer irgendwie chaotisch und gefährlich wurde.
Ich weiß halt nicht genau, wie gut die, also wie das Niveau der zweiten Liga so ist und wie viel man auch erreichen kann durch gut einstudierte Standards oder durch einstudierte Prinzipien bei Standards und wie gut die Verteidigung von Standards einstudiert und automatisiert ist bei den Gegnerinnen. Und da hatte ich schon ein bisschen das Gefühl, dass Ingolstadt da keinen richtigen Plan hatte und dass deswegen auch wirklich so lichterloh brannte bei denen jedes Mal. Also da war ja, also das erste Tor von Eleni Maku, das war halt direkt der Kopfball nach der Ecke. Und alle anderen, wie du sagtest, waren eben dann eher aus dem Rückraum und nach ein paar Mal Ball noch, also 2-3 Ballkontakten zwischendurch, teils nur von Unioner innen, teils auch von den Gegnerinnen. Aber das wirkte alles nicht gut, konzeptuell nicht gut von Ingolstadt. Ist jetzt die Frage, ob das halt gegen bessere Teams, wird sicherlich nicht so einfach, aber grundsätzlich scheint diese Wucht ja da zu sein.
Genau, das 2-0 war dann Athanasia Moraitu, die beiden, Athanasia und Eleni, hatten wir zusammen auf der FTV im Interview gesehen.
Fantastisch.
Ja, kannst du vielleicht gleich nochmal zu sagen. Und Moraitu auch generell wieder in dem Spiel sehr einflussreich, fand ich. Ne? Also gerade zu dem, was wir vorhin gesagt haben, so dass Bälle im Mittelfeld festmachen und dahin verteilen, wo es dann schnell gehen kann, da ist sie wirklich die bestimmende Spielerin in vielen Phasen, finde ich.
Ja, ja.
Und dann war es Dina Orschmann noch in der ersten Halbzeit noch mit einem sehr schönen Tor.
Mal rauskombiniert auch.
Genau, genau. Und dann einem schönen Abschluss, die das 3-0 gemacht hat. Sophie Trojan war es in der 71. wie gesagt, mit dem 4-0. Wie gesagt, auch das so ein Ecken-Ping-Pong-Ding, wo dann eh schon ziemlich viel entschieden war. Ingolstadt war zwischendurch zwar auch mal ein bisschen im Spiel gewesen, hatte auch mal so halbe Annäherung, aber so richtig gefährlich wurde dann so richtig nichts. Und ganz am Ende gab es dann noch, würde ich sagen, das schönste Tor des Spiels, ne?
Ich würde Dinos vielleicht auch noch mit reinnehmen, aber ja, in der Gesamt, es war halt so schön raumgreifend. Das war ein schöner Vertikalpass. Ich habe es leider nicht genau erkennen können, von wem der kam. Auf den linken Flügel, auf die durchstartende Pia Metzger, die dann aus einem gar nicht so günstigen Winkel doch relativ cool das 5:0 gemacht hat.
Genau. Willst du nochmal von dem Interview erzählen kurz?
Ja, es ist einfach sehr hübsch, wenn ihr einen AfD-TV-Zugang habt. Und ich glaube, man braucht noch nicht mal ein Login dafür.
Kannst du gratis.
Ist es bei den Auswärtsfrauenspielen zumindest, ist es ja immer so, dass Highlights und Interview-Blog in einem Video sind. Und das letzte Interview ist eigentlich, dass Eleni Macou interviewt werden soll und dann rüberruft zu Athanasia Moretu, dass sie ihr Interview nicht stören soll, und dann kommt die doch rüber und dann interviewen die beiden sich gegenseitig, und das ist sehr, sehr lustig. Die haben ja auch nach Athanasia Moretus Tor beide zusammen einen vorher verabredeten griechischen Tanz aufgeführt, und insgesamt ist diese Chemie zwischen den beiden sehr, 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 sehr schön anzusehen, und macht viel Freude.
Ja, das auf jeden Fall, wie gesagt, auch auf dem Platz.
Ja.
In der Tabelle sieht es jetzt so aus, dass Union nach 8 Spielen mit 5 Siegen, 2 Unentschieden und der einen angesprochenen Niederlage jetzt Dritte sind, hinter Nürnberg und Bochum, die 1 und 2 Punkte mehr haben, und dann ist schon nach hinten sind es dann schon 5 Punkte Abstand zu Hamburg. Nächste Woche ist erstmal spielfrei, dann und ist Länderspielpause, dann steht ja demnächst auch das DFB-Pokalspiel an. Ich bin mir aber gerade gar nicht, noch gar nicht ganz sicher, in welcher Woche das ist.
Am 22.11.
Ah ja, gut.
Danke. Ich hoffe, ich habe hier schon hektisch rumgeklickt. Danke, Nadine.
Ich bin doch da.
Genau.
Ja.
Ja, da habe ich an der Stelle nochmal kurz verwechselt, welches Team dann nächste Woche schon gegen Frankfurt spielt.
Das genau. Sind die Männer.
Ja. Und genau, dann geht's am 3.11. mit dem nächsten Heimspiel im Stadion an der Alten Försterei weiter. Dann gegen Meppen. Die sind aktuell Fünfter.
Fünfter, glaube ich. Aber die haben auch noch ein Spiel weniger. Die können uns noch ein bisschen, also sie können uns nicht überholen, aber sie können noch näher ranrücken.
Genau, die sind so im Verfolgerfeld.
Genau.
Genauso wie das übrigens auch Frankfurt, das gegen die ja wie gesagt verloren wurde. Von daher sicherlich auch kein einfaches Spiel, aber sicherlich auch gewinnbar. Grundsätzlich, prinzipiell. Und auf jeden Fall würde ich sagen, diese Mannschaft, die ja auch durchaus Verletzungssorgen hat, ist dabei, sich weiter zu finden und sich zu stabilisieren in der Liga, und kann da, glaube ich, weiterhin, glaube ich, auf jeden Fall ein Wort mitreden um alles.
Ja, man kann, glaube ich, ganz frohen Mutes in die weitere Saison gehen.
Genau. Das mit den Verletzungen ist natürlich was immer ein bisschen Sorge bereitet, aber zumindest bisher gelingt es dann ja auch, die zu kompensieren.
Ja.
Und wie lange die anhalten, ist schwer zu sagen, weil man wenig weiß.
Weil der Verein teilt uns 4 Tage, nachdem wir Sarah Abu-Sabah im Stadion auf Krücken gesehen haben, mit, dass sie verletzt ist. Also es ist ja völlig in Ordnung, dass sie da nicht über ihre persönliche Details und Gesundheitsdaten gehören ja dazu, viel reden, aber das war so wie, ach echt.
Ja, no shit, Sherlock.
Ja.
Kommt jetzt nicht überraschend. 3 Spiele, sie nicht im Kader. Ach. Aber auch Eileen Pöse war ja noch weiterhin erkrankt und stand bei dem Spiel jetzt gegen Ingolstadt nicht an der Seitenlinie. Stand ja dann auch im Spielbericht nach dem Spiel, den man ja bei Union nachlesen kann. Genau, auch da mal gute Besserung und so, ne?
Auf jeden Fall.
Auch nicht ganz unwichtig, die Personalie.
Gut, aber ich glaube, außer ihr habt noch was, so viel, glaube ich, ist, was wir heute zu den Frauen zu sagen haben. Und wie gesagt, es geht dann in 2 Wochen gegen Meppen weiter.
Man sieht halt auch nicht so wahnsinnig irre viel auf diesen.
Ja, aber ich habe jetzt gelernt, dass man da zumindest die Sachen ja auch real life gucken kann, wenn ich es nicht vercheckt habe.
Ja, ich habe mir das.
Komplett real life?
Auch. Ich habe mir die Highlights bei AfTV angeguckt, und es geht wohl jetzt auch mittlerweile real life.
Ah, cool.
Zumindest das Frankfurt-Spiel habe ich da auch gesehen, ja.
Ja, da ist ja wieder unsere Kamera.
Das ist ja zu Hause. Das ist ja unser.
Da ist ja wieder die bessere Kamera, da guckt sich das ja auch wieder besser an. Was ich jetzt immerhin ganz geil fand bei den Highlights, bei den Toren, haben sie eine Wiederholung mit eingespielt, ja, Werbung mit Wiederholung dann. aber die haben bei den Wiederholungen so ein Stück weit reingezoomt. Also es ist zwar komplett grisselig wie eine Handykamera von vor 3, 4, 5, 12 Jahren, aber sie zoomen ein Stück weiter rein, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr erkennen kann. Und das ist ja schon mal ein kleiner Fortschritt, dass man dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr von der Entstehung nochmal sehen kann oder was halt da gerade passiert ist.
Nee, vor allem wird man halt auch gewarnt, dass jetzt irgendwas. Also das ist ja in diesem, wenn du wirklich keinerlei, man ist es ja echt anders gewöhnt jetzt als Fernsehzuschauer. Wenn du halt kurz mal nicht hinguckst, dann ist ein Tor gefallen und du hast dir eben gerade bei diesen Auswärtsstreams, wo auch nicht unbedingt Stadionatmosphäre ist, ja auch nicht unbedingt einen Anhalt durch die Geräuschkulisse und plötzlich ist ein Tor gefallen und du hast mal nur kurz, weiß ich nicht, in der Nase gepopelt und da kann man, ich weiß, da kann man auch zurückspulen und dann wieder auf live springen, begrenzt zurückspulen, aber das ist schon, dafür sind dann zum das alles nochmal nachsehen, sind die Zusammenfassungen dann ganz praktisch.
Ja, das ist ja auch was, worüber ihr die letzte Zeit ja auch schon ein paar Mal gesprochen habt, die Kommentare. Deswegen. Beziehungsweise die Kommentatoren. Das war jetzt bei dem Spiel auch wieder so. Da hat man jetzt an der Intonation oder der Inflexion auch nicht unbedingt gemerkt, dass da was passiert ist. Da musste man auch tatsächlich inhaltlich hinhören, dass da jemand.
Aber der war schon ganz okay, muss man sagen, so im Vergleich.
Ja. Und was du zur Stimmung ansprichst, das stimmt. Von den 131 Leuten, die da in Ingolstadt anwesend waren, hat man nicht so viel mitbekommen.
Man hat ein paar Union-Sprechchöre gehört.
Was mir in Bezug auf Zuschauerzahlen heute geschrieben wurde, war, dass in der zweiten Frauenbundesliga an diesem Spieltag knapp über 2000 Zuschauer in den 8 Spielen waren. Genau. Wir hatten halt kein Heimspiel, ne? Also so egoistisch, arrogant, hochnäsig, wie es klingt, aber also 2000 ist schön. Also es ist ja schon deutlich mehr wahrscheinlich als oder ist schon wieder ein bisschen gestiegen im Gegensatz zu sonst, aber ist halt natürlich echt ausbaufähig und wenn dann da 130 Leute stehen, ist halt das Gucken ein ganz anderes Gucken als bei Männerbundesliga. Da brauchen wir nicht drüber reden.
Ja, ich meine, die 500 Leute, die in Ingolstadt zu den Männern gehen, hat man halt bei den Frauen nicht.
Das sind 500?
Nein, komm. Da sind sie haben schon 5K easy, oder?
Ja, vielleicht.
Sei nicht so pitchy.
Ich glaube, Ingolstadt verträgt's.
Ich kenne halt mindestens eine Person, die Ingolstadt-Anhängerin ist, deswegen.
Okay, dann die 501 Leute.
Junge.
Einmal hier gleich holt er den ganzen Hass.
Frankfurt halt, ne? Naja, aber.
Das passt ja dann auch wieder, ne? No one likes us, we don't care.
Ja, aber wie gesagt, damit würde ich da den Deckel drauf machen und zum anderen Highlight dieses Wochenendes übergehen, nämlich
Nadines Reise.
Nadine hat einen Ausflug gemacht.
Ja.
Wie war denn so das Keeling in Viel?
Wow. Das in Viel. Ui. Wow. Das Keeling in
Hast
Viel.
Hast du dir vorher aufgeschrieben?
Nee.
Ja, also wenn, dann hätte man es auch unionbezogen einfach rund machen müssen, das Keeling in Viel, aber
nein. Ja, das wäre jetzt härter.
Härter als man denkt, ja. Wie die Wortwitze hier. Wir haben kurzerhand, wir haben entschlossen im Freundeskreis, lass uns noch mal wieder auswärts fahren und Kiel ist doch auf jeden Fall erstmal eine Fahrt, wo man sagt, ja, Ostsee immer gut, fahren wir hin. Allerdings die Reisegruppe dann ein bisschen kleiner geworden aus Gründen. Da sind wir ganz entspannt mit Auto zu zweit hochgefahren. Was natürlich von der Anreise her erstmal schon mal tierisch entspannt ist, weil man sich einfach nicht auf die Deutsche Bahn verlassen muss. Muss man ja auch so ganz ehrlich sagen. Und wenn es über Hamburg geht, fährst du ja auch nochmal eine Stunde länger, als eigentlich ursprünglich so ist. Genau, wir haben uns dann in Kiel erstmal noch mit einem Kieler Fan getroffen, den mein Kumpel kennt. Haben noch so eine kurze Sightseeing-Tour mit dem Auto quasi gemacht. Mal kurz der Ostsee gewunken sozusagen nur. Und waren noch ganz entspannt in so einem Biergarten vorher in Stadionnähe, wo dann auch schon ein paar Kieler, ein paar Unioner mit drinnen saßen, was auch schon sehr entspannt war einfach. Also nicht so ein Gefühl von, müssen wir mal gucken, ob wir da hingehen können oder so, sondern wirklich einfach so ein, ja okay, dann bist du jetzt halt Unioner und du bist Kieler, ist ja egal, so. Und sind dann zum Stadion gelaufen und das war irgendwie schon so das erste Ding. Wir sind da so eine Straße lang gelaufen mit eigentlich ziemlich hübschen Häusern. Und dann biegst du einmal rechts ab und läufst nochmal die Straße hoch, biegst wieder links ab, bist irgendwie, läufst an so einem Porsche-Zentrum vorbei, was dann so überhaupt nicht ins Bild reinpasst, weil es so komplett modern ist.
Porsche-Zentrum oder Forschungszentrum?
Porsche-Zentrum, also Porsche, Autos.
Okay.
Hier ja, so, ne, Autohaus.
Ein fancy Autohaus.
Genau. Und dann sind wir, glaube ich, dann warst du mal so eine Rechtsabbiegung und auf einmal läufst du so die Straße lang und dann guckt dich der begleitende Kieler so an und sagt, ja, da ist das Stadion. Und du denkst dir so, hä, was, wo? Und dann so, ach, das soll das Stadion sein. Okay, krass. So, erster Eindruck ist schon so, ui, Straßenecke und wir stellen da mal ein Stadion hin. Ist interessant. wurde dann ein bisschen lustiger, als wir um die Ecke gebogen sind und die Shell-Tankstelle gesehen haben und gesehen haben, klar, Shell-Tankstelle, Stadion, kennen wir. Das ist bei uns jetzt irgendwie auch nicht anders. Ist schön. Und dann sind wir so, keine Ahnung, Viertel um das Stadion rumgelaufen. Also ich glaube, wir sind hinter dem Bereich zugelaufen, sag ich mal, wo die Spieler dann aus diesem Tunnel rauskamen. Und du guckst dieses Stadion an und denkst dir so, ei, ei, ei. Also ja, ich habe gerade eben gehört, dass das echt eine Flickschusterei ist und dass da auf jeden Fall was gemacht werden muss und dass Kiel da wohl auch in der Planung ist, dass das Stadion ausgebaut wird. Aber das ist schon gar nicht mal so hübsch hier. Wurde dann ein bisschen schöner am Eingang, weil erstmal großes Plus, schon bevor man in diese Vereinzelungskackanlagen reingeht oder durchgeht, haben sie Klos schon mal bereitgestellt, was ich erstmal ganz praktisch und gut mitgedacht finde.
Vor den Kackanlagen.
Naja, du kannst halt Map. Aber du kannst halt quasi
deine Worte.
Ja, ich weiß. Aber halt quasi einfach die Möglichkeit, ne, wenn du ja ankommst, dass man halt wirklich sagst, man muss hier nicht irgendwo einen Baum suchen oder sonst sowas, was gerade als Frau dann nochmal ein Thema ist, sondern hey, hier Klos, ne, erstmal auf jeden Fall die Möglichkeit da, sich schon mal dazu erleichtern, obwohl man noch nicht im Stadion drin ist, was glaube ich auch wirklich gut und sinnvoll durchdacht ist.
Ja, das ist ein nettes Feature, muss man sagen.
Dann ging es auch durch diese Vereinzelungsanlagen und wir waren relativ spät am Stadion. Ich glaube, ich war gegen 14.30 Uhr, 14 Uhr rum oder so bin ich reingegangen. Ich sag mal so, die anderen Unioner waren schon sehr fleißig und haben es schön gemacht. Ich glaube, jeder einzelne Sticker, der da von irgendeinem anderen Verein war, wurde erfolgreich überklebt. Wer auch immer dann da noch Papier hingelegt hat, keine Ahnung. Also ich weiß ja auch nicht, wer die Union-Aufkleber darauf geklebt hat. Vielleicht waren es ja auch andere. Aber es wurden, glaube ich, massig an Aufklebern verklebt und das Stadion hatte dann schon mal so einen gewissen Union-Charme. Und dann sind wir so im Block rein, da wurde dann auch noch fleißig weit oben in feinster Arbeit, sag ich mal, sehr große Aufkleber angeklebt, sieht man bei Union, auch bei Instagram. Respekt da an die sowas hinkriegen, mit ein paar Stöckern zu hantieren und so einen Aufkleber anzubringen. Ja, auf jeden Fall war es dann schon mal sehr wohnlich, sage ich mal. Ne? Man fühlt sich dann als Unioner schon mal sehr wohl, wenn überall erstmal Union steht. Genau, und dann stehst du halt drin in diesem Stadion, stehst auf so einer Stahlrohrtribüne eigentlich nur und denkst du so, okay, links von mir ist eine riesig große Tribüne irgendwie. Gegenüber, ja, da sind ungefähr vier verschiedene Bauarten ineinander gewürfelt und wahrscheinlich ist das kleine Ding da, was überdacht ist, die VIP-Tribüne, aber man weiß es nicht so genau. Und dann hast du halt diese zwei Tribünen, die immerhin gleich hoch sind, wo dann halt einmal zur Hälfte der Gästebereiche sind, einmal das, wo die Ultras der Kieler stehen. Ja, also vom Stadion-Feeling her schon mal, oder vom Stadionbau her schon mal echt interessant, sagen wir es mal so ganz nett. Habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gesehen in einem höherklassigen Stadion so und vor allem nicht in einem Bundesliga-Stadion.
Ich glaube, das Stadion ist halt nicht höherklassig. Ne?
Ja, also, ja, gut, tatsächlich nicht.
Hashtag Ausnahmegenehmigung.
Ja, die wollen es ja wohl irgendwie ausbauen. Die hatten wohl schon mal eine Ausschreibung draußen für einen Ausbau, wurde mir halt so gesagt. Und da hat sich dann keine Firma für bereit erklärt. Also ist einfach im Sande verlaufen, diese Ausschreibung. Und jetzt ist das wohl auch wieder so ein Thema, wo die halt gucken, dass sie das im laufenden Spielbetrieb ausbauen wollen, was natürlich bei einem Fassungsvermögen von 15.000 schon mal schwierig ist. Und es wird wohl sogar überlegt, das Spielfeld irgendwie ein Stück zu drehen, halt interessiert wird, wie das im laufenden Spielbetrieb gehen soll. So, ja, spielt man nur auf der linken Hälfte, die rechte muss noch nachwachsen.
Ja, ich glaub, das ist allem, Achtung, in der zweiten Halbzeit könnten sich die Räume woanders auftun.
Ja, es ist halt echt, wird, glaube ich, nur interessant. Ich glaube, da haben die Kieler echt noch ganz schön gut was mit zu tun, ja.
Ja, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ging es daran auch in dem Begrüßungsschwerpunkt quasi im Rasenfunk, wo es um Kiel ging, ging es glaube ich auch um die Stadionfrage und da hat man natürlich auch immer das Problem, ne, erstens, wie du schon angesprochen hast, wann macht man das und wie macht man das und andererseits, für was macht man das, ne? Also stellt man sich jetzt darauf ein, langfristig erste Liga zu spielen? Nun ist ja so, dass Kiel zumindest ja jetzt schon seit etlichen Jahren in den ersten zwei Ligen vertreten ist, sodass man sich da ja eigentlich schon darauf verlassen könnte, dass man zumindest so eine ansatzweise stabile Basis jetzt im höherklassigen Profifußball hat. Aber das Problem, was ich da sehe, ist so ein bisschen wie wenn man eine Wohnung hat in der Stadt, wo man nicht so richtig zufrieden mit ist, wo man aber auch nicht so genau weiß, wie lange man in der Stadt noch wohnt. Und dann denkt man sich, lohnt sich das jetzt umzuziehen? Und dann in der Zwischenzeit hätte es sich schon lange gelohnt, das schon gemacht zu haben.
Willst du weg aus Frankfurt?
Nee, eher so zurückdenkend.
Ah ja, ja.
Also die sind ja jetzt schon 2017, sind die in die zweite Liga aufgestiegen und seitdem ja da auch eigentlich immer gut dabei gewesen dann. Aber haben jetzt halt immer noch dieses an sich ja schon charmante, aber dann eben, wie das dann immer auch so ist, dann nicht mehr ganz so charmante, wenn man es halt irgendwie dann zurechtdengelt, Stadion, ist es immer schwierig.
Ja. Ist aber eben auch schwer zu machen, glaube ich. Also gerade, also ich weiß jetzt nicht, es war in der letzten Saison, glaube ich, nicht regelmäßig ausverkauft. Das heißt, die hatten in der zweiten Liga in der Aufstiegssaison, ich finde jetzt gerade die Zahlen nicht, ich habe nur mitgekriegt, dass es halt jetzt neu ist, dass man keine Karten mehr bekommt. Wenn du da halt zu Hause in einer Aufstiegssaison irgendwie vor 12.000, 13.000 Leuten spielst, womit willst du dann kalkulieren dauerhaft, weißt du?
Genau.
Ist schon eine wirklich schwer zu moderierende Situation, glaube ich, für die. Aber weiter.
Was ich bei der Anreise noch vergessen habe, was auch sehr lustig war, wir haben das Auto in einem Parkhaus von einem Hotel abgestellt und waren so, ja, okay, komm hier, stellen wir hier ab, passt schon, Parkgebühren teilen wir uns und so. Und gehen dann in diesem Hotel einfach die Treppen hoch oder fahren mit dem Fahrstuhl hoch zur Lobby, um dann da rauszugehen. Und stehen auf einmal vor vier hochgewachsenen Männern in DFB-Trainingsanzügen. Und ich gucke so, oh, das ist Marcel Unger, den erkenne ich. Oh, das könnte Timo Gerach sein. Ja, vorbeigelaufen, so, Tachchen. Wissen wir schon mal, wer heute das Spiel pfeift? Gehen aus dem Hotel raus, steht der Mannschaftsbus davor. Wir so, oh, in so einem Hotel sind wir. Gut, naja. Und fanden wir dann auch erstmal ganz, ganz passend, dass wir ausgerechnet in das Mannschaftshotel quasi fahren, um das Auto abzustellen. Ja, zurück zum Stadion. Ja, da ging es dann wieder los. Begrüßt ganz herzlich unsere Cheerleader. Und du siehst nur so sämtliche Unioner, oh Gott, nein. Und die tänzelten dann irgendwie ein Stück weiter rechts von uns rum. Und dann denkt man sich so, okay, gut, ihr habt eure Choreografie durchgezogen. Tschüss, danke, schön, dass ihr da wart. Auf einmal bauten sie sich noch unmittelbar vor dem Stehplatzbereich vom Gästeblock auf. Und du denkst dir nur so, oh Leute, warum, ne? Machen da ihre Pyramiden und was nicht, alle so winken glücklich fröhlich in den Gästeblock und du denkst dir nur so, huiuiuiui, ja, schön. Geht dann jetzt bitte weg, wir wollen Fußball gucken. Wenn wir Cheerleader sehen wollen, gehen wir halt zum Cheerleading-Contest oder so. Aber gut, sollen sie machen. Drumherum, Musik, was ich mitbekommen habe, war ganz okay, Stadionsprecher nicht groß auffällig. Jordan heißt jetzt Jordan, aber ansonsten war da das zumindest auch alles erstmal soweit angenehm und nicht irgendwie groß Tim Tölke-mäßig oder so, dass man da jetzt irgendwie komplett verstrahlt aus dem Stadion wieder rausgeht. Haben wir ja auch nicht so oft in der Liga. Ja, ansonsten, was bleibt noch zu sagen zum Drumherum?
Ja, ich kann es kurz noch zu den Chili, ich bin bei solchen Sachen, glaube ich, bei so kleinen Vereinen, die irgendwie aus den niederen Ligen kommen. Also Kiel ist ja auch keiner. So, das ist dann eher so, wie wenn ich so weit in der Regionalliga gesehen hätte. Da war es mir dann, also finde ich es kurios, ein bisschen bescheuert, aber auch nicht schlimm. Und irgendwie ist Kiel bei mir auch so eingeordnet. Die sind halt so ein kleiner Verein in der Stadt, die lange vom Handball dominiert war. Also die machen halt komische Sachen, die haben ein komisches Stadion, aber ich finde es nicht schlimm. Verzeihlicher als irgendwelche Scheißshows bei, weiß ich was, als diese komische Lichtshow bei Schalke oder so.
Ja, ne, ja, klar, auch meinetwegen andere Abteilungen aus dem Verein zeigen alles gut, aber wie gesagt, ist halt so überhaupt nicht meins.
Ja, total, ja.
Und ist halt irgendwie, weiß ich nicht, ob das dann so clever ist, aber gut, wie du schon sagst, im Endeffekt muss es ja der Verein selbst wissen, was er macht. Und deren Fans muss es ja auch zum Großteil fallen. Wir sind ja nur Gäste.
Stevie, Ganz
Stevie.
Wichtig.
Stevie. Ja, unser von kleiner Goldjunge. Unser Goldjunge hat nach Abpfiff hat er sich seinen Applaus und auch Sprechchöre abgeholt vor dem Block. Wurde er auch bei der Einwechslung, was ich dann, also im Stadion habe ich es relativ leise mitbekommen nur, aber er hat ja ein sehr lautes Fußballgott auch bei der Einwechslung bekommen, die er dann hatte. Und wie gesagt, nach dem Spiel erst vor dem Block noch kurz Tachtschuss gesagt sozusagen, ne, mit Sprechchören und bei der FTV ist er dann auch bei den Stimmen zum Spiel wieder zu sehen und zu hören, wo er dann auch das so mit seiner Wertschätzung auch nochmal ganz klar wiedergibt und sagt, ja, er weiß, was das zu bedeuten hat und er weiß, dass das nicht so selbstverständlich ist und findet es halt einfach cool, so wie es halt ist, ne, dass man sich halt grüßt, dass man diese Verbindung halt einfach hat und die spürt so und wurde ihm dann auch gesagt, so, hey, wir freuen uns, wenn wir dich dann in der alten Försterei sehen und dann, ja, freut er sich halt auch und es war einfach so, ach, unser Stevie.
So. Er hat ja so gesagt, dass er sich mit am meisten darauf gefreut hat, ja, dieses Spiel, als sie aufgestiegen sind. Also es ist schon so. Ja. Und tatsächlich ging es mir auch so. Also ich freue mich auch total darauf, dass wir ihn dann bei uns begrüßen.
Ja, auf Schalke lief es nicht so gut für ihn und in Kiel scheint es auf jeden Fall deutlich besser zu laufen für ihn. Und das ist einfach schön so zu sehen, ne? Also dieses Eigengewächs, sag ich mal, der ja auch einfach Union Ewigkeiten oder der Ewigkeiten bei Union war, einfach dann zu sehen, der geht seinen Weg und ist da ganz happy und vergisst aber auch trotzdem nicht, dass er halt irgendwie bei Union auf jeden Fall immer gern gesehen ist. Das ist schon echt schön.
Das gab ja auch auf so einen Instagram-Post vom Verein, wo vor dem Spiel Tom Rothe auf Steven Skripski getroffen ist und dann kam noch Michael Sponing dazu und hat Stevie auch nochmal begrüßt.
Ja.
Und so, das war irgendwie so, okay, da, oh ja, das war ein bisschen zu viel Emotion auf einmal fast für mich. Aber klar, und sagen wir mal, Tom Rothe ist mit Kiel nicht so verbunden wie Stevie mit uns, aber auch das zu sehen, ich meine, die haben ja letzte Saison trotzdem auch zusammengespielt, sind auch zusammen aufgestiegen. Also die haben halt auch Emotionen miteinander und so. War irgendwie sehr nett und wie du schon sagtest, ist einfach schön zu sehen, dass er dann irgendwann mal angekommen ist irgendwo. Das war ja echt bitter. Ich meine, der Bengel war ja wirklich Schalke-Fan von Kind an, also die berühmte Bettwäsche und alles. Und geht dann zu diesem Verein und da geht alles an den Arsch. Und nicht seinetwegen. Und er kann es natürlich so und hat sicherlich auch nicht so performt, wie er gewollt hat, aber so, und dass er dann trotzdem einen Ort gefunden hat, wo er wertgeschätzt wird, wo er mittlerweile, glaube ich, auch einfach zu den gestandenen Spielern zählt, jetzt nicht mehr so viel Spielzeit wie früher, aber glaube ich auch wirklich ein wichtiger Führungsspieler in der Mannschaft ist, das ist schon sehr, sehr schön. Als ob die eigenen Kinder plötzlich groß werden, so, ne?
Ja, ich hatte noch bei DAZN kurz reingeguckt vorhin. Und da war auch bei dem Interview vom Trainer Marcel Rapp, wurde dann auch Stevie natürlich angesprochen. Und da meinte er auch so, ja, ne, die wissen halt, also wir Unioner wissen, was Stevie kann. Und Kiel weiß es halt auch sehr zu schätzen, dass sie ihn in seinen Reihen haben und so, oder in ihren Reihen haben. Und auch da merkt man halt so, ja, der ist da schon wirklich gern gesehen, auch in Kiel. Und dem geht's dann da halt auch wirklich gut. Und das ist so, okay, dem Kleinen geht's gut, wir können wieder nach Hause.
Und man muss ja auch sagen, dass Kiel mit seiner Hereinnahme besser wurde.
Ja, ja.
Ich hatte da noch das ein bisschen merkwürdige Gefühl, dass ich das Spiel, als es live lief, erstmal im Radio gehört hatte und da noch mehr als im Fernsehen es wahrscheinlich der Fall gewesen wäre, weil man jetzt nicht den visuellen Input hat, immer noch so ein bisschen den Korrekturfaktor hatte, ach nee, Skripski im Ball ist nicht Union. was ja ein bisschen absurd ist, weil...
Aber sehr hübsch auch.
Das letzte Mal, dass Steven Skripski für Union gespielt hat, halt 2018 war und er mittlerweile fast so viele Spiele für andere Mannschaften im Profibereich gemacht hat, wie für Union.
Aber uns interessieren ja die Spiele für die anderen Mannschaften nicht.
Genau. Übrigens, wer sich jetzt fragt, es sind 136 Spiele, die er bei Union gemacht hat und 124 für die anderen Mannschaften. Das heißt, vermutlich wird er das dieses Jahr bei Kiel dann noch überschreiten. Nochmal kurz zum Ambiente, bevor wir da gleich noch ein bisschen genau eingehen, was auf den Tribünen passiert ist. Es war bei uns schon so, dass bei Kiel letztes Jahr meistens es dann auch ausverkauft war, aber erst so im Lauf der Saison. Also die ersten paar Heimspiele, die letztes Jahr hatten, waren noch eher so schon fünfstellig, aber nur so knapp fünfstellig. Und je länger die Saison dann gedauert hat, desto voller wurde es dann. Und dann waren die meisten
Volksfans.
Spiele, auch ausverkauft, tatsächlich alle Spiele über 10.000, aber eben ein paar tausend Plätze waren da noch frei. Das Spiel gegen Hansa Rostock hatte auch nicht die ganze Zuschauerzahl, aber da vermute ich stark, dass es mit irgendwelchen Auflagen und gesperrten Sicherheitsblöcken zu tun hat, dass da noch 400 Leute gefehlt haben.
Ja, das ganz bestimmt. Und die haben auch in der zweiten Liga hatten so nur 1.500 Gästeplätze und mussten jetzt wohl in der zweiten auf 2.000 aufstocken. In der ersten, ja, schon. Union spielt erste Liga, habe ich vergessen.
Sie mussten aufstocken?
Sie mussten das Gästekontingent auf mindestens 2.000 anheben. Scheint irgendwie so eine Regel zu sein, dass du halt wahrscheinlich mindestens 2.000 Plätze oder 10% machen musst.
Okay.
Dann haben wir scheinbar Glück mit unserem
mit unserer Stadiongröße.
Ja, ne, genau. Wurde ja so gebaut, ne?
Ja.
Genau. Abreise ansonsten auch da ganz kurz und knapp, so das so ähnlich wie es bei Union gezeigt wurde mit Tom Rothe und Sponing und Skripski, alle begrüßen sich gegenseitig und haben sich lieb. War es auch so eine ganz flauschige Abreise dann. Also so Fantrennung oder sowas gab es halt nicht groß. Direkt vorm Gästeblock war so die Möglichkeit, in Shuttlebusse zu steigen für den Parkplatz, der auch von Union ausgeschrieben wurde, so als bester Parkplatz in der Nähe. Und wenn man irgendwie zweimal um eine Kurve gegangen ist, fuhren dann die Shuttlebusse direkt zum Hauptbahnhof. Auch ein sehr spannender Ritt irgendwie über die Autobahn rüber und dann fragte man sich kurz, kommen wir noch irgendwo an oder fahren wir einfach direkt nach Berlin durch? Aber man kam dann tatsächlich auch zum Hauptbahnhof und auch da alles tiefenentspannt. Kieler und Unioner zusammen im Bus sich über Fußball, Skripski und Tom Rothe unterhalten. Ab und zu ging es auch mal um den Euro-Uhu, den wollen wir auch nicht vergessen. Genau, aber auch da, wie gesagt, super entspannte Auswärtsfahrt auf jeden Fall, wo man gerne wieder hinfahren könnte, wenn Kiel dann in der Liga bleibt und wir vielleicht auch.
Ja, hat auch jemand über Christopher Lenz gesprochen, der ja auch mit beiden Vereinen verbunden ist.
Christopher wer? Christopher, kenne ich nicht.
Komm.
Ich meine, das ist gar nicht so gemein. Mir ist du gerade tatsächlich begegnet, weil ich euch noch was fragen wollte, ich mich gefragt hatte. Erinnert ihr euch noch an das letzte Mal, dass wir in Kiel gespielt haben, bevor wir zu den Ereignissen von jetzt gestern kommen? Hat noch jemand im Kopf, wie das war?
Nein, ich kann mich an unser erstes Spiel gegen Kiel in der zweiten Liga erinnern, als sie aufgestiegen waren.
Das
als
war
wir
auch,
die 4-3 geschlagen haben.
Ja.
Markus, da, als ich Markus Anfang für einen guten Trainer gehalten habe.
Und ich Dominik Drexler für einen guten Spieler.
Ja, auch das. Und Kingsley Schindler auch. Und also genau, im Grunde die halbe spätere Kölner Mannschaft.
Da hat uns Steven Skripski 2 Tore geschossen für uns.
Für uns. Genau, und das war tatsächlich ein relativ beeindruckendes Spiel für einen Zweitliga-Aufsteiger gegen einen gestandenen Zweitligisten, der Union damals war, weil die echt nicht aufgehört haben, nach vorne zu spielen. Also wir haben irgendwie mal mit 2 Toren Differenz geführt und dann
nee,
haben immer
wir haben
weitergemacht.
Tatsächlich zweimal zurückgelegen innerhalb der ersten.
Wir haben zurückgelegen sogar.
Innerhalb der ersten 25 Minuten zweimal zurückgelegen und zweimal ausgeglichen, dann sofort.
Dann habe ich es anders.
Dann sofort das 3-2 geschossen und Dominik Drexler besagter das 3-3 gemacht. Kingsley schon okay. Ein Tor geschossen. Und dann hat Steven Skripski in der 52. Minute.
Also man musste den immer wieder, war wirklich so Whack-a-Mole-mäßig immer wieder, man musste so lange, man durfte nicht aufhören, die unten zu halten, sonst hätten sie halt Tore gemacht.
Ja.
Das war so, und es wirkte. Ich kann mich an das Spiel 2006 erinnern, das im Stadionheft das war mein einziges Mal in Kiel gewesen, das im Stadionheft der Kieler wohl erwähnt wurde, weil da deren Maskottchen von Ritter Keule getauft wurde. Und daran habe ich wenig Erinnerungen, aber ich weiß, dass wir auf der Sitzplatztribüne saßen zu, glaube ich, 4. oder 5. Und die einzigen waren, die immer aufgesprungen sind, wenn Union ein Tor geschossen hat. Und das waren 4. Wir haben, die Leute um uns herum waren sehr höflich und tolerant, muss man sagen. Das war insgesamt eine sehr erfolgreiche Auswärtsfahrt in eine nicht so wahnsinnig schöne Stadt. Und danach war Frank Neubert nicht mehr Trainer von Kiel.
Aha. Ja, das letzte Spiel an dich angesprochen, weil das witzigerweise so ausging, dass Union 2-0 gewonnen hat mit einem Tor Mitte der ersten Halbzeit und einem Tor in der Nachspielzeit.
Ah, warte mal. War da Tim Walter noch Trainer?
Da war Tim Walter noch Trainer.
Ah, natürlich erinnere ich mich daran.
Ja.
Ja, sehr gut.
Das war in der Aufstiegssaison im März, also auch schon nah am Aufstieg. Damals Torschützen für Union Felix Groß und Sebastian Andersson.
Ja. Und wir konnten kein Fußball spielen.
Das ist richtig. Also nicht.
Ach, wie schön. Oh Gott, das ist schön.
Können wir heute noch nicht.
Übrigens, Laszlo Benes damals auch noch bei Kiel im Einsatz. Das hatte ich auch nicht mehr am Schirm, dass der da mal gespielt hat.
Laszlo Benes war bei Kiel?
Ja.
Ach du Scheiße. Hm. Der ist doch noch gar nicht. War der hat von auch Gladbach ausgeliehen oder was?
Ja. Okay. Genau, offenbar. Er hat mit 16 in Göhr oder wie auch immer man das in Ungarn ausspricht, seine ersten Schritte gemacht, ist dann nach Gladbach gekommen und war dann offenbar für einen Teil der Saison 2018-19
okay.
dahin ausgeliehen. Ja. Ja, aber wie gesagt, damit können wir mal ins Spiel kommen, beziehungsweise erstmal noch zur Choreografie, Nadine. Es gab Rauch.
Ja, so minimal vielleicht, genau. Man hat, als man ins Stadion reinkam, schon gesehen, dass die Kieler auf jeden Fall was vorbereitet haben, weil da in einem, wahrscheinlich Weinrot, ich kann es wieder mit Farben nicht genauso erkennen, wehte ein großes Transparent schon mal vor dem Block, was sich dann rausstellte, stand drauf, nehmt ihnen den Wind aus den Segeln, wir werden ihnen die Sicht vernebeln. Und war ja dann relativ schnell auch klar, was dann kommen wird. Im Hintergrund waren erstmal noch blaue Fahnen und es wurde über so eine Zugautomatik Schiffsmann, Captain, wie auch immer, hochgezogen. Also es war schon auf jeden Fall ganz nett anzusehen. Der Rauch war auch ordentlich dicht, der ist dann auch direkt aufs Feld gezogen. Und das Spiel wurde ja dann auch erstmal unterbrochen.
Hübsche Choreo, muss ich mal sagen, insgesamt. Hast du sie gesehen eigentlich, Nadi, dann noch oder wart ihr schon zu doll eingenebelt?
Nee, wir waren ja komplett am anderen Ende und wir haben ja erst später genebelt.
Ah, okay, gut.
Was sehr lustig war, wenn halt hinter dir, neben dir komplett Vermummte stehen und so, was man dann halt so von der Körpersprache, sage ich jetzt mal, her sieht, so, oh, so jetzt müssen wir warten und warten und warten und wir warten und du stehst so daneben und denkst dir so, okay, ich habe mein Tuch schon mal bereit, aber wann denn jetzt so?
Ja.
So alles wartet eigentlich darauf, dass sich das da drüben legt, damit man nicht wahrscheinlich nicht alles zusammen abbrennt. Also ist jetzt meine Vermutung, kann natürlich auch sein, dass das so geplant war. Aber das war so ein sehr lustiger Moment, wo du denkst so, ja, jetzt warten wir erstmal alle, bis die fertig sind ja. Und dann sind wir dran.
Ja.
Kam zeitversetzt.
Wer nur gar nicht gewartet hat, war Union. Also so sportlich gesehen.
Nee, warte mal, lass uns mal kurz bleiben, war ja wirklich, also kann man ja noch mal kurz würdigen. Also die Kieler Choreo war, fand ich schon schön und eindrucksvoll und, aber ich fand auch unseren Auswärtsblock mit dem Waldseite, mit der Transparent vorne dran und das sah wirklich gut aus und war schön laut und es war so, ach, kleines Stadion, lautes Stadion, viel Nebel, alle haben Bock. War ein guter Einstand für das Spiel, fand ich.
Ich sage, die haben das wohnlich gemacht da. So.
Ja.
Also, wir haben wieder das Beste aus dem Stadion rausgeholt, sagen wir es mal so.
Eben.
Genau. So,
und jetzt darfst du Sport machen. Jetzt endlich wieder Taktik mit Daniel.
Ich weiß gar nicht, wie viel Taktik, aber es ging auf jeden Fall
auch nicht.
Instantan gut los. Und tatsächlich auch ein bisschen Taktik, weil da schon mal ein Element zu erkennen war, was ich finde, dass das ganze Spiel so ein Stück weit geprägt hat. Nämlich ein guter Ball von Kevin Vogt hinter die Kette von Kiel. Da dann auch noch ein guter Laufweg von Skarke, der dann später verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Womit Union dann zu einer ersten Chance kam. Da war es dann Aljoscha Kämlein, der geflankt hat. Foreshadowing, Flanken, Kämlein könnte noch was bringen. Und Hollerbach hatte dann einen Kopfball, der schon ziemlich gefährlich war. Das war tatsächlich noch innerhalb der ersten Minute, also noch bevor dann das Spiel kurz wegen dem Rauch unterbrochen werden musste und wo Union das erste Mal gut zu sehen war. Insgesamt fand ich auch ein guter, aktiver, proaktiver Beginn, wo sie Druck auf den Ball gemacht haben, dann ziemlich gut nach vorne gekommen sind, schnell nach vorne gekommen sind. Also ich fand so die Anfangsphase war eigentlich die, wo Union insgesamt am besten im Spiel war.
Fandst du?
Ja.
Ja, hast ja gerade gesagt, ich weiß. Weil ich fand es am Anfang sehr, sehr schön anzusehen und unterhaltsam, aber da waren auch immer wieder so Sachen dabei. Kiel kam in dieser Phase, gerade so in den ersten 10 Minuten, auch immer wieder in eigene Aktionen, wo manchmal die Absicherung nicht so komplett sattelfest wirkte, ohne dass es wirklich gefährlich wurde. Also es war wirklich so ein, da sind zwei Mannschaften, die nach vorne spielen wollen und sich gerade nicht so, also ich, wir, Union war schon besser und deutlich, ja, deutlich spielkontrollierender, aber da war mir noch, war es mir nach hinten noch fast ein bisschen zu wild ab und an. Und das hat sich dann relativ zügig gelegt. Aber gut, erzähl mal weiter. Vielleicht, also vielleicht, manchmal hat man ja auch einfach nur so komische eigene Wahrnehmungsloops vor so einem Fernsehspiel und
ja, eben, manchmal ist auch einfach so, dass so einzelne gute Szenen dann so ein bisschen überbetont werden in der eigenen Wahrnehmung.
Genau, genau, genau.
Und dann braucht man ein bisschen, bis man irgendwie das in einen anderen Kontext setzt. Und es ist natürlich auch eine Abwägungssache, was ja auch generell so die Abwägungssache von Union in dieser Saison und unter Bruce Svensson ist, wie viel betont man das eigene Spielerische, wie viel betont man das gegen den Ball agieren. In der allgemeinen Wahrnehmung geht es sehr viel mehr um Letzteres, würde ich sagen. Auch mit Recht. Aber ich finde, in dem Spiel hat man in allen Aspekten auch so ein bisschen Licht und Schatten gesehen. Aber erstmal war es ja so, dass Union halt schon mehr Chancen hatte in der ersten Halbzeit. Und ich finde dann auch schon hochverdient in Führung gegangen ist.
Ich meinte auch wirklich nur die ersten 10, vielleicht noch nicht mal 10 Minuten. Also wo es noch ein bisschen Nachjustierungsprobleme gab. Und dann war gut, genau, und dann war große Kontrolle und als das Tor dann fiel, war das aus einer Phase der klaren Überlegenheit, ja, da gebe ich dir recht.
Ja. Das war ja auch noch nicht so spät. Das war in der 18. Minute, also schon noch erweiterte Anfangsphase. Nadine, wie hast du es im Stadion wahrgenommen, das Tor?
Quasi gar nicht, mit Fahne vorm Gesicht.
Ah. Ihr wart auch am anderen Ende, ne?
Genau, das kommt halt dazu. Also wir waren am anderen Ende. Das war dann halt nur so ein, oh ja doch, ich kann zwischen Kopf und Fahne durchgucken. Geil, der ist drin, wir jubeln irgendwie alle. Und da war, ich glaube so 2-3 Minuten später war dann so, wer hat denn das Tor überhaupt gemacht? Und dann Kicker aufgemacht, geguckt, Kämlein, geil. So, das war so mein Tormoment quasi. Kein Meckern, sondern halt nur so, ja, war Hauptsache Tor, cool. genau, gesehen habe ich es dann gestern Abend in den Highlights, als ich, oder heute Nacht in den Highlights, als ich zu Hause angekommen bin.
Genau, und für alle anderen, die es auch noch nicht gesehen haben, das fiel so, dass erstmal wieder Kevin Vogt einen schönen spieleröffnenden Ball gespielt hat. Auf Rothe, über den ging sowieso viel oder oft ging die Spieleröffnung eher über die Seite. Hatte sicherlich einerseits damit zu tun, dass Rothe vielleicht am Ball dann noch der aktivere ist, dass der sich gut angeboten hat auch. Vielleicht auch ein bisschen, dass die Spieleröffnung von der Innenverteidigung vielleicht eher dahin leichter fällt von Winkeln und Charakteristiken her. Und auch, fand ich, damit zu tun hatte, dass die Offensivspieler, also Skarke war es, der angefangen hatte, Hollerbach und Vertessen, dass die verschiedentlich sich auf die linke Seite gesellt haben. Natürlich ist das auch so ein bisschen, ne, wenn da eh schon der Ball ist, dann macht es auch Sinn, da hinzugehen. Waren da auch durchaus variabel drin, finde ich. Also es war jetzt nicht immer derselbe, sondern beide Flügelspieler oder offensive Mittelfeldspieler sind da mal aufgetaucht. Auch Skarke ist, wie gesagt, da auch mal aufgetaucht.
Wer war denn da wer? Also da würde ich mich gar nicht so festlegen übrigens, ehrlich gesagt. Weil es war, gab, ich hätte so nominell würde ich immer denken, okay, Skarke ist der, der am ehesten die Neuen sein könnte. Aber ich habe auch ganz oft Hollerbach auf der, in der zentralen vorgeschobenen Position gesehen. Ich glaube, die haben das wirklich sehr, sehr variabel gestaltet. Also sie waren, haben, und das hat ja auch, sei ja, hat ja auch gut funktioniert. Oft, dass sie sich diese Rollen geteilt haben. Also vielleicht war Jorge Vertessen derjenige, der am wenigsten in die Sturmspitze gegangen ist, aber das war schon, so richtig sagen kann ich dir nicht, wer der zentrale Stürmer war.
Hm. Ja, ich glaube, dass ich den Standardmoment jetzt erstmal daher genommen habe, wie sie auch gegen den Ball dann sich aufgestellt haben. Da hatte ich das Gefühl, dass meistens dann Skarke in der Mitte war.
Ja, ja.
Aber du hast auf jeden Fall recht, dass es verschieden aussah und alle. Und
das ist ja total cool. Also ja. Das, also wenn man das hinkriegt, ist es ja fantastisch.
Ja, und wenn man dann halt die Spieler für hat, ne, also die halt alle so flexibel und zwischen den Positionen, genau, auch sind.
Was man zum Tor noch sagen kann oder auch sogar muss, das habe ich dann auch beim Real-Life-Gucken heute gesehen, dass Yoshi sogar zeigt, hier, spiel den Ball zu mir, ne? Hebt halt wirklich den Arm nach oben, bietet sich an und er kriegt halt diese Flanke auch einfach butterweich serviert und hält halt den Kopf auch noch gut hin. Also das macht das Tor ja gleich nochmal besser halt eigentlich,
ja.
Dass es einfach so gut funktioniert. Aber auch insgesamt hat Alyosha Kemlein ja ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht wieder und beweist da ganz gut, warum er jetzt zwei Startelf-Einsätze hintereinander hatte. Genau, ging ja auch bis zur 80. Minute sein Spiel, um das mal so.
Und Bo Svensson, der glaube ich sehr, sehr vorsichtig ist, was bei Leute herausheben und Leute, also Tom Rothe wurde mit Lob überschüttet und er sagte, er hat dann mal natürlich auch Sachen gesehen, die er noch verbessern kann. Also so dieses, dass er gerne antizyklisch sagt, hat und insofern ist es schon ungewöhnlich, dass er sagt, er war in der ersten Halbzeit wahrscheinlich der beste Mann auf dem Platz. Also das ist schon so, wow. Okay, cool.
Hat auf jeden Fall viele gute Aktionen. Bei dem Tor war es so, auf dem Flügel kam dann nicht so richtig was raus, deswegen kam der Ball dann zu Rothe. Und käme dann tatsächlich eben, wie du sagst, Nadine, mit perfektem Tempo beim Einlaufen oder Timing viel mehr als Tempo, stand dann vollkommen frei. Rothe musste noch nicht mal eine scharfe Flanke spielen, sondern konnte die so quasi locker reinchippen. Und
butterweich.
Genau, und käme dann auch mit einem schönen gemachten Kopfball, so einem schönen sich in der Luft schrauben quasi und den dann so nach schräg hinten sozusagen köpfen. Ja. Sehr gut gemacht.
Christopher Trimmel hat noch schön den Spieler, der hätte eingreifen können, weil er es gesehen hat, halt weggescreent, so.
Lass und, den Jungen.
Und alle anderen waren halt, also muss man auch dazu sagen, Kiel hat dann zu weit durchgeschoben. Also da war einfach niemand mehr über und alle waren eben Richtung Flankengeber orientiert. Und bis die Flanke kam und dann ist keiner mehr hinterhergekommen. Also ja, aber sehr schön. Schöne Co-Produktion.
Ja, der beiden U20-Spieler.
19 Jahre und 20 Jahre, Junge. Junge.
Ja.
Dann hatten ohne Mist, das, also wir alle lieben Urs Fischer wie sonst was, aber junge Spieler einbinden war nicht seine Stärke und wie schön das ist, das jetzt zu sehen.
Ich finde es halt lustig, dass Kemlein der Ältere von den beiden ist, weil aus dem Gefühl heraus hätte ich es genau andersrum gesagt, dass Kemlein der Jüngere ist.
Aber wer von beiden hat schon mal im Santiago Bernabeu gespielt? Ha?
Ja, tja, das kann nur einer von den beiden von sich behaupten. Ja.
Ja, genau, aber Tom Rothe, auch Top-Spiel. Kemlein, wie gesagt, sehr aktiv gewesen, auch ein paar richtig gute Ballaktionen, so gute Ballbehauptungen. Und Tom Rothe war schon der Spieler, über den oft dann die Spiele Auslösung und die Angriffe gingen. Also wirklich beide eine schöne Allegorie, vielleicht auch ein bisschen Zufall, aber auch eine schöne Allegorie für das Spiel, dass die beiden dann bei dem ersten Tor schon miteinander kombiniert haben quasi.
Ja. Das war ja auch super lustig, weil bei FTV der Kommentator sagt, ja, der Spieler des Spiels geht jetzt vom Feld runter, Joscha Kemlein, und der Spieler des Spiels und Spieler des Spiels. Tom Rothe macht das 2-0.
Ja, oder hatte ich.
Tom Rothe, der Spieler des Spiels. Okay, gut, wir werfen mal alles nochmal über den Haufen.
Ja.
Das zu der Linkslastigkeit, da fiel mir gerade, als du es vorhin erzählt hast, ein, dass Jogo Leyte hat ja auch in dieser Saison, sagen wir mal, oder in den letzten Spielen zumindest, eine deutlich ansteigende oder sehr, sehr gute Form bewiesen. Einerseits hat er häufig eben auch die linke Schienenspielerposition übernommen, also häufig zweimal übernommen nach Auswechslung. Andererseits auch aus der linken Halbverteidigerposition häufig nach vorne geschoben. Ich glaube, das ist tatsächlich so Kalkül, weil Diogo vielleicht von den beiden Halbverteidigern derjenige ist, der mit dem Ball am Fuß souveräner ist in der Spieleröffnung. Und dass das genau so gewollt ist, also dass diese Asymmetrie durchaus geplant ist auch von Bo Svensson, könnte ich mir gut vorstellen. Weiß nicht, ob ihr da Gedanken zu habt.
Ja, vielleicht ist es halt auch so, dass man sich sowieso für eine Seite entscheiden muss, die offensiver agiert und die andere Seite ein bisschen abwartender und das dann aus der Mischung der Charakteristika, der Veranlagung und der generellen Dynamik es sich dann halt so rum anbietet. Auf jeden Fall hatte ja aber auch Christopher Trimmel ja auch gute Offensivaktionen, unter anderem
absolut
mit einem sehr schönen Schuss in der 33. Minute, da auch ein guter Angriff insgesamt. Und dann nahm Trimmel die zweite Gelegenheit zum Schießen wahr und so mit dem Modell Pferdehuf tritt, dann harter Schuss, der knapp ans Außennetz ging. Bisschen schade, weil...
Ja, den habe ich wirklich schon drin gesehen.
Wäre ein witziges Tor gewesen, aus einem komischen Winkel und einer unorthodoxen Abschlusssituation. Aber wäre auf jeden Fall nett gewesen. Ja, und in der Zwischenzeit musste das Skarke ausgewechselt werden, weil er innerhalb von ein paar Sekunden zweimal gefoult wurde, beziehungsweise selber auch
selber auch gefoult hat.
Ja, und dann unglücklich getroffen wurde dabei. Dafür kam dann Jong ins Spiel.
Jong heißt er, glaube ich, ne?
Ja. Jong.
Ja. Und Union sah eigentlich erstmal relativ stabil aus zur Halbzeit, ne? Also so generell defensiv sah es sowieso gut aus. Ich hatte das Gefühl, das defensive Umschalten ging sehr schnell in der ersten Halbzeit. Also Kiel war teilweise gar nicht so langsam darin, an den Ball zu kommen und nach vorne zu spielen, aber Union war noch schneller im Umschalten und hat dann was gemacht, was ich ganz interessant fand, nämlich, dass sie grundsätzlich schon aus einem tiefen Block verteidigt haben, aber das nicht abwartend, sondern aus diesem dieser eher tiefen Aufstellung, die sie dann eingenommen haben, dann wiederum aktiv auf den Ball verteidigt haben, rausgeschoben haben, die Zweikämpfe gesucht haben und so Kiel wirklich dann nicht in großen Rhythmus haben kommen lassen. Das sah relativ stabil aus.
Das sind ja auch so Elemente, die in den besten Ostfischer-Zeiten auch da waren. Also was uns, glaube ich, da auch so begeistert hat, auch dieses Vorwärtsverteidigen der Innenverteidiger, also namentlich der Halbverteidiger. Und das war in diesem Spiel total da, auch dieses, also einerseits pressen, andererseits auch so nach Ballverlust sofort wieder drauf gehen. Ganz viel zweite Bälle sind zu uns gekommen. Da war so ein uplifting Zug drin in diesem ganzen Spiel, das Best of Ostfischer Fußball mit jetzt neuen Elementen kombiniert. Das war wirklich eine sehr, sehr gute erste Halbzeit.
Ja, das stimmt. So wie neulich schon gegen Dortmund, natürlich nicht ganz so gut, nicht ganz vergleichbar, aber auf jeden Fall wieder ein stabiler Auftritt, sodass man ja eigentlich schon mit relativ viel Optimismus in die zweite Halbzeit gehen konnte dann, ne? Nadine, wie ging es dir? Wie sicher warst du dir, dass das was wird in der Halbzeit?
Ich bin lange genug Unioner. Ich war mir nicht sicher. Ich war mir zum Abpfiff sicher, dass wir das Ding gewinnen, ja.
Ja.
Aber ja, das, was ich vom Spiel sehen konnte während des Spiels, war jetzt nicht so, dass man irgendwie groß Sorge hat, dass man da jetzt irgendwie groß untergeht noch oder so. Aber wie gesagt, man ist ja lange genug bei Union, um zu wissen, solange wir da nicht irgendwie 4-0 führen, glaube ich erstmal noch.
Ich war dabei.
Ja, sicher ist sicher. Aber wie gesagt, das war so ein Nachmittag, wo man sich eigentlich, oder wo man so leise vor sich hin dachte, wahrscheinlich viel wird hier heute nicht passieren, oder wir werden das Ding nicht doll verlieren, so.
Ja.
Hat einfach alles gepasst.
Hattest du wirklich, nee. Also das Einzige, was war, dass wir vielleicht hätten 2-0 führen sollen zur Halbzeit, aber ich hatte schon ein wirklich gutes Gefühl.
Ja. Aber dann war es ja tatsächlich so, dass in der zweiten Halbzeit dann Kiel erstmal doch gefährlicher rauskam und es dann irgendwie nicht ganz so stabil weiterging.
Ja. Ja.
Also auf jeden Fall.
Die schlimmste Instabilität haben wir schon verschwiegen.
Ach stimmt. Ja.
Freddy, der wirklich, wie auch Bo Svensson mehrfach sagte, einer der besten Torhüter der Liga ist und womit er völlig recht hat, hat ziemlich viel gerettet, aber er hat in der 30. Minute eine wirklich, weiß nicht, da war sein Zwillingsbruder gerade kurz in seinem Trikot. Eine sehr seltsame Szene gehabt, die sehr untypisch ist für Frédéric Renault, als er am Ball vorbeigeflogen ist und alle anderen dann mit, ja, viel Einsatz und Glück und Chaos das Ding gerettet haben. Ansonsten war er schon sehr, sehr gut, das stimmt. Und musste sich halt, da hast du recht, in der zweiten Halbzeit auch auszeichnen.
Genau, in dieser Szene in der ersten Halbzeit war es dann so, dass Khedira dann auf der Linie den Ball wegschlagen musste und Union ein bisschen Glück hatte, dass da halt kein gefährlicher Abschluss aus dieser Standardsituation bei rauskam. Aber in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, Kiel dann zwar jetzt auch nicht mit den richtigen Großchancen, aber halt mit so ein paar gefährlichen Abschlüssen, bei denen Renault halten musste, aber auch gehalten hat, dann wiederum sehr gut. Und so kamen dann zumindest in einen Rhythmus rein, wo nach dieser etwas, also Drangphase ist vielleicht schon wieder ein bisschen übertrieben, aber eben dieser Phase, wo Kiel so ein bisschen Aufwind hatte, Rückenwind, wie auch immer das in nautischen Termini heißt, das dann aber auch irgendwann wieder verflachte, Union wieder mehr Kontrolle bekam und dann gegen Ende das 2-1, das 2-0 dann irgendwann gefallen ist und da sich dann schon wieder fast auch angekündigt hatte, weil es da dann schon wieder ein paar mehr Konterchancen, Kontergelegenheiten gab. Ja, und dann war es ausgerechnet Tom Rothe, der das dann gemacht hat.
Es wäre so, also eigentlich war es ein 1-0-Spiel dann. Also ab der zweiten Halbzeit fand ich schon, das ist eher so ein, aber ja, das ist, ach ja, es ist halt wirklich scheiß Terrorfußball wieder. Wir verteidigen kompakt, wir nutzen wenige Chancen und wäre es 1-0 ausgegangen, wäre es auch gut gewesen, aber das 2-0 war wahrscheinlich am Ende wahrscheinlicher als das 1-1.
Ich habe so ab der 75. Habe ich gesagt, ja, auch eigentlich so ein spätes 2-0 wäre doch jetzt schön. So, dann ist man einfach nochmal ein bisschen beruhigter. Und dann war ja noch dieser Danilo Kopfball-Doki, der Danilo-Doki-Kopfball an den Pfosten ran. Und ich so, das wäre jetzt, also es war wirklich unmittelbar davor meine Aussage. Und ich so, das wäre jetzt auch zu perfekt gewesen. Aber das war so, ja, wir drücken ja schon, also wir könnten ja schon noch das 2-0 machen. Deswegen war das halt auch durchaus berechtigt in meinen Augen.
Ach, berechtigt ist eh, aber. Nein, wir haben uns halt, ja, so ein bisschen, sagen wir mal so, mich hat die Phase nach der Pause ein bisschen mehr genervt, als Kiel dann wirklich auch mal ein bisschen umgestellt hat und tatsächlich Steven Skripski, glaube ich, eine sehr gute Rolle gespielt hat, so zwischen den Linien die Räume immer wieder gefunden hat, sich hat fallen lassen und angeboten und also nicht nur er, also sie haben insgesamt das ein bisschen klüger angestellt, aber dann je länger das Spiel ging, umso mehr war so dieses Gefühl, wir grinden die gerade eh zu Tode und wir haben auch immer mehr Kontrolle wiedererlangt, sei es eben nur, dass ihr nicht mehr in unseren Strafraum kommt. Und mehr müssen wir hier gar nicht mehr machen, übrigens. Insofern ist es schon in gewisser Weise folgerichtig. Kiel hat umgestellt, wurde besser, kam besser rein. Und wir haben uns darauf immer besser adaptiert und dann standen halt hinten drin. Und das war, glaube ich, so dieses eine Ding von Kevin Vogt im eigenen Strafraum, wo einfach mit dieser Lässigkeit diesen, also der Typ ist eigentlich ja schon an ihm vorbei und trotzdem hat er den Ball dann und spielt ihn dann einfach völlig ruhig darüber und es sieht so aus, als würde er noch nicht mal anfangen zu schwitzen dabei. Das war schon so, okay, ja.
Also das war so der Onkel spielt mit dem 7-jährigen Neffen Fußball und nimmt ihm da mal ganz locker den Ball ab und spielt ihn dann beiseite. Ja, was ich auch noch, wo ich kurz richtig gezittert habe, war in der 85. rum, wo dieses vermeintliche Handspiel von dem Kieler war, wo ja, also im Stadion ganz klar, Handspiel muss Elfmeter geben, keine Frage.
7 rote Karten.
Mindestens. Ist halt irgendwie die Hand, auf der er sich aufstützt. Andererseits kann man auch sagen, hätte er sich die Bilder angeguckt, hätte er gesehen, da sieht es schon so ein bisschen aus, als wenn der Spieler den Ball kurz so festhält, als wenn so diese Umarmungsbewegung zum Ball geht. Aber ja, viel schlimmer fand ich halt dann, dass unsere Spieler halt auch diesen Elfmeter fordern und dann diese Rückwärtsarbeit einfach nicht so richtig funktioniert und Kiel rennt diesen Konter und ich denke mir so,
natürlich, der Amen. Ist drin.
Ich so, ja. Selbstverständlich, der ist jetzt drin, klasse. Gott sei Dank haben sie es nicht hingekriegt, den Konter vernünftig auszuspielen, aber das war wirklich dieser Moment, wo ich mir dachte, kassierst du jetzt hier 5 Minuten vor Abpfiff des 1-1, herzlichen Glückwunsch. Aber auch da, Freddy Renault war wieder am Start, hat gesagt, heute nicht.
Und das war doch auch der Angriff, wo es dann dieses Diagonallaufduell zwischen Steven Skripski und Christopher Trimmel gab, ne?
Ja.
Glaube ich.
Wo Trimmel gesagt hat, den nehme ich schon. Ja, das sah wirklich so aus, wo Trimmel hinterher
rennt. Er hat ihn so rausgedrängt, gewonnen.
Den nehme ich.
Aber, ja.
Chefsache.
Was noch zu sagen wäre, vielleicht, dass Jordan eingewechselt wurde und wenig später wieder ausgewechselt wurde. Ich habe es nicht, auch jetzt nicht nochmal nachgeguckt, gab wohl einen Griff an die Leiste.
Ja, das war offensichtlich verletzungsbedingt, ja.
Genau, und dann damit kam Robert Scow zu seinem ersten Einsatz bei uns. Und als er halt an der Seite stand, dachte ich, okay, jetzt wird Tom Rothe ausgewechselt. Aber nein, Robert Skou hat sich nach vorne orientiert und das passt ja dann auch wieder zu seiner Historie, als er mal Torschützenkönig in Dänemark wurde und hat da vorne halt noch für Unruhe gesorgt. Gute Besserung an Jordan hoffentlich, bitte und an natürlich auch Tim Skarke. Das wäre schon schön, wenn die fit blieben.
Ja, genau. Gerade nachdem Skarke jetzt so ein bisschen in seinen Rhythmus gefunden hat.
Ja.
Insgesamt kann man, glaube ich, aus dem Spiel vielleicht dann mitnehmen, dass das nicht das beste Spiel von Union in der Saison war, aber man vielleicht dann zunehmend stabiler wird und dann jetzt wieder so ein Fundament sich geschaffen hat, auf dem Aufbau und man auch nicht ganz ideale Leistungen dazu nutzen kann, Punkte zu holen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, irgendwie so ganz sicher bin ich mir nicht, wie ich das Spiel jetzt fand, aber das wäre zumindest die optimistische Deutung. Die pessimistische wäre vielleicht ja irgendwie so ganz, dass man es über ein ganzes Spiel durchziehen kann, dass man wirklich so defensiv nicht zu beeindrucken ist, wie es zwischendurch aussieht, ist es noch nicht. Und was die Offensive angeht, ne, also das ist jetzt schon minimalistisches Tore schießen für die Punkteausbeute, aber ich glaube, dass da schon einiges ist, worauf man auch aufbauen kann.
Ich würde da gerne mal Bo Svensson zitieren, der sagt, er schaut sich die Spiele ja nicht vom Ergebnis her an, sondern qualitativ.
Ja.
Nee, sondern inhaltlich, das hat er gesagt. Und ich sehe da bei allem, auch bei dem, was gegen Kiel am Ende vielleicht ein bisschen jetzt untergeht in der Nachbetrachtung, weil wir es vom Ergebnis her sehen, Dingen, die wir ihnen angeboten haben, defensiv auch, sehe ich trotzdem insgesamt in allen diesen Aspekten eine stete Entwicklung in dieser Saison. Und unterschiedliche Gegner, ja klar, aber ich sehe, wie so, das sind so komische Softskill-Sachen, die man nicht so richtig benennen kann, aber ich sehe, wie genau das mit den zweiten Bällen einsammeln, das ist ja natürlich einerseits auch eine taktische Einstellung und wo man steht und wie man steht, aber eben auch ein Spirit, den die Mannschaft hat und wie die zusammenarbeiten, das sieht gut aus. Da ist viel von dem bei, was uns mal stark gemacht hat und da sind aber auch trotzdem neue Elemente dabei. Es ist nicht einfach, wir gehen zurück zu dem, wo wir mal waren. Und nochmal, worauf zielen wir denn? Nicht absteigen, ja klar, aber auf Platz 5 stehen ist jetzt auch nicht völlig normal und das sieht gut aus. Das ist insgesamt ist das, was also Union ist wieder, mein Grundgefühl ist, dass Union wieder bei sich ist.
Also nach dem Spiel in dem Shuttlebus wurde schon über Champions League geredet.
Ja, ich auch schon mal über die Champions League geredet. Morgen spielt Dortmund gegen irgendjemand oder so.
Wurde über erneute Union-Beteiligung darin geredet. Also
die Frauen.
Wir sind wieder da angekommen.
Wir sind wieder wer?
Einen der direkten Konkurrenten kann man ja dann gleich schon mal im nächsten Spiel wieder besiegen, wenn Union ja auf Eintracht Frankfurt trifft.
Ja, das.
Bist du im Heim- oder im Auswärtsblock, Daniel?
Abgesehen davon, dass ich tatsächlich hier noch bei keinem Eintracht-Spiel in irgendeinem Block anders als Union-Auswärtsblöcken gewesen wäre, bin ich tatsächlich gar nicht anwesend, leider, weil erstens das Spiel in Berlin ist und zweitens ich arbeiten muss. Aber mal schauen, wie es dann beim Rückspiel aussieht.
Du wolltest gerade zur Vorschau abbiegen, ne? Und dann zerschießen wir dir das so hübsch. du könntest jetzt noch die Augen rollen und dann haben wir. Dann bist du schon 80% Sebastian.
Ja. Nee, Union spielt gegen Eintracht Frankfurt am 8. Spieltag. Wie gesagt, besetzt sieht das ja sehr stabil aus. Mit nur dieser einen nervigen, etwas unnötigen Niederlage gegen Gladbach da. Und eben wieder mit der Stabilität, vor allem auch hinsichtlich der Tabellenposition und der komfortablen Lage, in der man sich da so befindet, mit der man halt in so ein ja auch nicht einfaches Spiel gegen Frankfurt, die ja jetzt auch nicht schlecht in Form sind, mit der man da einfach in aller Ruhe reingehen kann.
Ja, also die Welt bricht nicht zusammen, wenn wir gegen die verlieren, aber für das Spiel bin ich schon so, das wird nicht einfach. Hm. Das wird, also so wie in Form Mamouche und Ekitike gerade sind, heieiei. Aber andererseits, wir haben auch, glaube ich, wirklich viele verschiedene Variationen von unterhaltsam gegen Eintracht Frankfurt gesehen in den letzten Jahren. Also ja, ja, grundsätzlich kann man sich
auch freuen. Du darfst den Faktor Heimspiel auch nicht vergessen. Ne? Also ja, letztes Jahr war jetzt auch zu Hause nicht immer alles so rosig. Oh, rosig.
Rosig. So, schöne Grüße an Sebastian.
Genau.
Kuschlisch.
aber trotzdem ist unser Stadion ja, oder kann unser Stadion ja auch nochmal ein Faktor sein und eine Wucht sein. Also von daher.
Nein, nee, ich hab's jetzt noch nicht abgeschenkt, so ist nicht.
Aber es ist schon ein bisschen witzig, beide Mannschaften haben ja plus 4 Tordifferenz, wir halt mit 8-4 Toren.
Frankfurt und die mit 17-13?
15-11.
Okay, nah dran.
Ja, Omar Mamouche hat 9 Tore geschossen, Union 8.
Omar Mamouche ist Führender der Torschützenliste der ersten Bundesliga. Das ist auch so, okay.
Ja, er hat sich ganz gut entwickelt.
Ja.
Könnte fast die Alternative zu Leveling für irgendwelche Premier League-Vereine sein, die neue Stürmer suchen. Naja.
Das ist ja deren Sorge. Oder Stuttgarts oder Frankfurts.
Genau. Ja. Jedenfalls werden wir gespannt sein, was es dann bringt. Und hören uns dann vermutlich in irgendeiner Besetzung danach dann wieder. Übrigens, Anstoß Sonntag schon wieder, 17.30 Uhr.
Genau. Terminiert ist, also ist noch nicht fix terminiert, aber wahrscheinlich dann am Montag der Podcast.
Ja. Wir werden es euch auf allen Kanälen rechtzeitig mitteilen und in der Zwischenzeit bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und ich bedanke mich bei Nadine und Hans-Martin fürs Mitpodcasten und wir hören uns dann wieder in einer Woche. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.